So seid herzlich begrüßt hier im Saal und vor den Bildschirmen. Schön, dass du dabei bist. Und ich muss beginnen, ich bin wieder hier. Ich war ja schon letzten Sonntag hier. Aber Rudi, der heute dran gewesen wäre, er ist erkrankt und kurzfristig musste ich dann einspringen. Und Rudi, falls du das verfolgst jetzt, liebe Grüße hier von der Gemeinde. Wir alle wünschen dir gute Besserung. Ich weiß, dass in unserer Gemeinde es einige Hobbyangler gibt. Ist jemand heute dabei? Hier im Saal jetzt nicht, vielleicht online. Jemand uns eine Frage, kennt ihr das Gebet der Hobbyangler? Petri Heil ist wenig. Ich habe das in Finnland kennengelernt. Dieses Gebet lautet, lieber Gott, gib mir einmal einen so großen Fisch, dass ich nicht immer lügen muss. Ja, die Angler sind weltweit bekannt, dass die Beuten oder die entwischten Beuten immer ein bisschen größer sind, als die tatsächlich sind. Heute nähern wir uns wieder dem Ende in unserer Johannes-Evangelium-Reihe. Und letzten Sonntag habe ich von den Chaostagen in Jerusalem gesprochen, war kurz nach der Auferstehung Jesu und von all dem Wirrwarr, von dem zweifelnden Thomas, der das alles nicht backen konnte. Und heute treffen wir die Jünger beim Fischen. Warum gerade sind sie jetzt beim Fischen? Was das auf sich hat und mit unserem Thema, das wollen wir heute näher anschauen. Ich lese den Text aus Johannes 21. Später zeigte sich Jesus seinen Jüngern noch einmal am See Genezareth. Das geschah so: Simon Petrus, Thomas, der Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die beiden Söhne von Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte, ich gehe jetzt fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Sie gingen zum Ufer, stiegen ins Boot und fuhren los. Aber während der ganzen Nacht fingen sie keinen einzigen Fisch. Im Morgengrauen stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Jesus rief ihnen zu, Freunde, habt ihr nicht ein paar Fische zu essen? Nein, antworteten sie. Da forderte er sie auf, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr einen guten Fang machen. Sie folgten seinem Rat und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht mehr einholen konnten. Jetzt sagte der Jünger, den Jesus sehr lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr. Kaum hatte Simon Petrus das gehört, zog er sein Obergewand an, das er während der Arbeit abgelegt hatte, sprang ins Wasser und schwamm an das nahe Ufer. Die anderen Jünger waren noch etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Sie folgten Petrus mit dem Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Als sie aus dem Boot stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer auf den Fischebreten. Auch Brot lag dabei. Jesus bat die Jünger, bringt ein paar von den Fischen her, die ihr gerade gefangen habt. Simon Petrus ging zum Boot und zog das Netz an Land. Es war gefüllt mit 153 großen Fischen. und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Keiner von den Jüngern wagte zu fragen, wer bist du? Aber sie alle wussten, es ist der Herr. Jesus ging auf sie zu, nahm das Brot und verteilte es an sie, ebenso die Fische. Dies war das dritte Mal, dass Jesus sich seinen Jüngern zeigte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Soweit der Text. Wie Jesus uns begegnet, so ganz schlüssig ist es nicht, wie es hier sich öffnet, aber ich fange mal mit einem Punkt, den ich nenne, Jünger auf Abwägen. Also letzten Sonntag in dem Text haben wir Maya die Jünger getroffen in einem geschlossenen Raum, irgendwo im Raum Jerusalem. Und nun mal See Genezareth oder auch wird genannt See von Tiberias, der liegt etwa 120 Kilometer weiter von Jerusalem. Also anderes gab es nicht, die mussten hinlaufen, 120 Kilometer. Also aus Jux und Tollerei dürften die wohl nicht die Reise angegangen sein. Und der Grund, warum sie jetzt da sind, finden wir zuerst einmal im Matthäusevangelium. In Kapitel 28, da berichtet Matthäus, wie Maria von Magdala, die andere Maria, am Ostersonntag zum Grab gehen. Und sie treffen da einen Engel. Und lauter ein bewusstloser Wächter. Und der Engel sagt ihnen beiden, Jesus ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Aber geht nach Galiläa, da kommt er nach, da werdet ihr ihn treffen. Und das sollen die Frauen den Jüngern vermitteln. Und die Frauen laufen vom Grab weg. Unterwegs kommt ihnen Jesus selber entgegen. So berichtet Matthäus. Und Jesus wiederholt das. Frauen, erzählt den Jüngern, geht nach Galiläa. Und weiter, da ist ein Punkt, ein Berg. Genau weiß man nicht, was der Berg ist, aber die sollen dahin sich bewegen und da werden sie Jesus treffen. Und sie sind hingelaufen. Und jetzt weiß man nicht, wir wissen nur diesen Zeitabschnitt, wo das Ganze jetzt passiert, am achten Tage. Also mal nach einer Woche waren sie ja noch in Jerusalem gewesen, 120 Kilometer, vielleicht 3 Tagesmarsch, was auch immer. Also es hat schon einiges gedauert. Aber jetzt sind sie da in Galiläa und warten auf Jesus. Und anscheinend, es dauert. Jesus erscheint nicht gleich und die Jungs werden jetzt ungeduldig. Und auf einmal sagt Petrus, jetzt reicht's, jetzt gehe ich fischen. Wer kommt mit? Und hier im zweiten Vers schreibt die Bibel, wer kommt mit? Thomas, der Skeptiker, der erst beim Sehen an Jesus, an seine Auferstehung glauben konnte. Ein Skeptiker. Er sagt, ich komme mit. Nathanael aus Galiläa, den begegnet oder begegneten wir schon vor 3 Jahren, damals am Anfang, wo Jesus seine Jünger gesammelt hat. Erinnert vielleicht euch, Nathanael fragt, kann aus Nazareth was Gutes kommen? Er glaubte jetzt nicht den Philippus, der sagte, du, wir haben den Messias gesehen. Und er brauchte auch mehr Beweise und dann Jesus sagte ihm, ehe du und so weiter habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Dann hat er geglaubt. Er war auch so ein rationeller Typ. Dann hatten wir hier die Söhne von Zebedäus, Johannes und Jakob. Von denen lesen wir anfangs zum einen, wo sie mal auf Missionsreise waren und ihnen wurde der Zugang gewährt, haben sie gesagt, Jesus, sollen wir jetzt Feuer vom Himmel bitten, also das ist das Torf zerstört. Die waren mit anderen Namen Söhne des Donners, also aufbrausende Typen. Und hier im Text sehen wir der Jünger, den Jesus lieb hatte. Also der hatte schon, die Jünger hatten auch gewaltige Änderungen in ihrem Leben erfahren. Dann haben wir noch 2 weitere Typen, deren Namen werden nicht genannt. Und das ist gut so, weil jetzt kann ich sagen, du und ich, wir können dabei sein mit dieser Truppe. Lasst uns denken, wir sind jetzt dabei und gehen mit den anderen fischen. Und das ist gar nicht so abwegig, denn uns verbindet mit diesen Jüngern definitiv die Neigung, dass wir lieber unsere eigenen Wege gehen, als auf den Weg, den Jesus uns zeigt. Wir suchen immer wieder eigene Lösungen. Ja, darin sind wir gut und im Nichts nach den Jüngern, die jetzt fischen gehen. Petrus hatte ja schließlich sein Boot, seine ganze Ausrüstung noch da am See. Es war ja erst 3 Jahre vergangen und so stand nichts im Wege, dass sie fischen gehen. Und sie ackern jetzt die ganze Nacht. Fischen mit Netzen ist keine leichte Arbeit, glaubt mir. Ich habe Erfahrung von Fischen mit Netzen im Sommer und im Winter. Und unsere Netze sind leicht, wenn die auch 30 oder 60 Meter lang sind oder was auch immer. Aber du brauchst jede Menge Kraft, um das rauszuziehen. Und diese Jungs, die haben mit dem großen Netz die ganze Nacht geackert und nicht einen einzigen Fisch gefangen. Und warum die jetzt nachts fischen, kann daran liegen, dass die damaligen Netze, die waren recht grobleinig. Die waren leicht im Tageslicht zu sehen. Deshalb haben sie in der Dunkelheit der Nacht gefischt, damit die Fische das Netz nicht sehen. Könnte sein. Und jetzt bricht der Morgen an und Jesus kommt ans Ufer. Die Jünger sehen jemanden kommen, aber wahrscheinlich ist es noch so düster. Also, und wenn es auch nicht gewesen wäre, hätten sie ihn nicht erkannt. Sie erkennen Jesus jetzt nicht, wer der Fremde da am Ufer ist. Und diese Fremde fragt sie plötzlich, die sind ja nur etwa 100 Meter weiter vom Ufer. Kinder, habt ihr wohl keinen Fisch zum Essen? Ein richtiger Fischer würde ja jetzt irgendwas ausdenken. Ne? Also mal, ja, wir hatten schon einen, aber der ist uns entwischt oder was auch immer. Nee, aber diese Jünger sagen die Wahrheit. Nein, wir haben nichts gefangen. Und dann diese Fremde sagt den Jüngern, hey Männer, wirft das Netz auf die rechte Seite des Bootes und so werdet ihr einen guten Fang machen. Warum sie das ohne Widerrede gemacht haben, wissen wir nicht. Vielleicht war es die Autorität Jesu, was auch immer, aber sie tun's. Und das Netz ist voll Fische. Einigen dieser Männer, Johannes, Petrus, kommt ein Déjà-vu-Erlebnis. Vor fast 3 Jahren, wir haben ja das schon mal erlebt. Wir haben das ja, das ist ja uns bekannt. Und deshalb sagt der Johannes, das ist der Herr. Er ist da am Ufer. Jetzt kommen wir zum Zweiten. Ich will ein bisschen den Petrus anschauen, aber uns fragen, wohin gehst du in Zeit der Not? Wohin läufst du? Halten wir hier im Moment inne. Den Jüngern wird jetzt endgültig klar, am Ufer steht der Jesus. Er hat uns also gefunden. Wir waren nicht da, wo wir hätten sein sollen. Wir sind jetzt beim Fischen auf dem See. Und Jesus hatte ausdrücklich angewiesen, sie sollen auf ihn da beim Berg warten. Nicht entfernen, da warten. Und sie haben nicht gewartet. Also eine suboptimale Situation für die Jünger. Vielleicht fällt dir jetzt irgendeine Sache ein, wie es dir erginge, dir persönlich, wenn ein anderer Mensch plötzlich ein Geheimnis von dir, ein persönliches, vielleicht auch ein peinliches Geheimnis aufdecken würde. Wie würde es dir gehen? Wie würde es mir gehen? Mir würde es so gehen, ich würde mich schämen. So richtig schämen. Und wahrscheinlich, ich würde einen großen Bogen um den Menschen machen, der sowas von mir weiß. Das wäre, denke ich mal, das normale, die normale Reaktion. So ticken wir. Wenn wir über etwas Verbotenes oder Falsches, wir können auch sagen, wenn wir über eine sündige Tat, wie Bibel manches nennt, überführt werden, wir schreien in dem Moment nicht unbedingt Hip Hurra, ich bin aufgeflogen, super. Nein, das ist uns peinlich. Und am liebsten verstecken wir uns, wie die ersten Menschen so. Wo ich daran dachte, einige Kapitel früher, zu Jesus wird eine sündige Frau gebracht. Eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde. Na? Und wer bringt die Frau zu Jesus? Das sind die frommen Männer, die Gelehrten, Schriftgelehrten, die Theologen der Zeit. Die bringen jetzt diese Frau zu Jesus und sagen, Moses sagt, die ist überführt, die muss gesteinigt werden. Und wie es dann weitergeht, das kennt ihr die Geschichte im Groben. Jesus schreibt was in die Erde und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und diese frommen Männer, die solche heiligen Scheine auf den Kopf tragen, eins nach dem anderen, musste eingestehen, ich bin ein Sünder. Ich kann das nicht machen. Und wohin geht ihr Weg? Johannes beschreibt, sie erkennen, wir sind Sünder. Und der Einzige, der ihnen mit diesem Problem helfen könnte, ist Jesus. Und sie alle laufen weg. die suchen einen anderen Weg. Das passiert auch heute oft so. Wenn einem Menschen das Gewissen plagt, dann geht er in aller Regel nicht als erstes in eine Kirche oder in eine christliche Gemeinde, sondern sucht Antworten lieber woanders. Ich weiß nicht, ob meine Theorie richtig ist, aber tief in uns drinnen, wir haben Angst vor Gott. Wir trauen nicht, zu diesem Gott zu kommen, wenn wir etwas vermasselt haben. Aber vor diesem Gott, obwohl er heilig ist, allmächtig, brauchen wir keine Angst haben. Und da dient jetzt Petrus uns als Beispiel. Johannes schreibt, wie er kapiert, da ist Jesus am Ufer. Dann nimmt er mal diese Obergewand, zieht es um sich, springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Er muss möglichst schnell zu Jesus kommen. Und wir wissen, allein diese Kohlenfeuer am Ufer, das erinnert ihn gleich von sehr unangenehmen Sachen in seinem Leben, wo er dreimal Jesus leugnete. Und er hätte jetzt allen Grund, sich zu schämen und zu verstecken. Aber sein Weg geht auf dem schnellsten Weg zu Jesus. Und das soll uns ermutigen, wenn uns Gewissen plagt, dass wir den Weg zu Jesus suchen. Und dann komme ich zum dritten Punkt. Frühstück bei Jesus. Also Jesus wartet jetzt auf die Jünger am Ufer. Da brennt Kohlenfeuer. Und da sind schon ein paar Fische und Brote aufgelegt. Und als die Jünger dann diese Riesenfang ans Ufer geschleppt haben, sagt Jesus, bringt noch von dem neuen Fang was mit. Es soll genug Fische da sein. Und Petrus springt jetzt zum Boot und zieht allein dieses superschwere Netz ans Land. Allein, sagt Johannes. Er sagt das vielleicht deswegen und er sagt noch, wie schwer das war. Also einmal, es hat so viel gewogen, dass die Jünger nicht in der Lage waren und es waren noch 6 im Boot. Sie hatten nicht die Kraft, das aufs Boot zu holen. Und Petrus ist jetzt so viel Adrenalin in dieser Situation, dass er allein das Netz hochzieht. Johannes schreibt 153 Fische. Ich habe gelesen oder irgendwo studiert, diese Fische, was sie gefangen haben, das typische Speisefisch in See Genezareth ist etwa von Größe von unserem mittelgroßen Karpfen. Also so 2 Pfund, ein bisschen mehr, ein Fisch. Das heißt, 300 Pfund liegt da im Netz. Also es ist schon ein Wort. Und deshalb, da allein, das ist ein Wunder. Das ist ein regelrechtes Wunder, weil sie haben die ganze Nacht wahrscheinlich an einem Platz gefischt. Und wie kann es sein, sie haben ja links und rechts und überall geworfen, nichts gefangen. Und wenn Jesus sagt, wirft es da, dann plötzlich dieser Riesenfang. Also sie kapieren, Jesus hat die Macht, sogar Fische zu steuern. Sie sind da, dass sie gefangen werden können. Und Johannes hält es für ein Wunder, dass das Netz überhaupt gehalten hat. 3 Jahre war es ja jetzt im Trockenen gewesen, es könnte ja schon etwas brös geworden sein, aber es hält. Und sie fangen den Riesenfang. Aber zurück zum Frühstück. Jesus weiß, dass diese Männer nach dieser harten Arbeit in der Nacht voll ausgebauert sind, richtig hungrig. Und das ist eine geistliche Wahrheit, was vielleicht mal von Wichtigkeit auch ist. Wir sehen ja, diese Männer, die sind Berufsfischer. Sie wissen, wo Fische zu fangen sind und so weiter und so fort. Sie fangen nichts. Und wir können jetzt sehen, einen möglichen geistlichen Grund. Jesus hatte sie nicht gebeten, zum Fischen zu gehen. Er hatte sie nicht beauftragt. Sie gingen aus eigener Kraft, mit eigener Weisheit zum Fischen. Und Johannes sagt, das hat nichts gebracht. Erst wenn Jesus sie beauftragt, dann kommt der Fang. Und das ist auch für die Gemeindearbeit oft. Wir können vieles machen, aber wenn wir das aus eigener Intelligenz, Aktivität machen, das wird nichts werden. Deshalb, wir müssen Jesus immer fragen, was hast du für uns? Wohin führst du uns? Womit beauftragst du uns? Deshalb der Kontakt zum Herr der Gemeinde ist wichtig. Von diesem Frühstück wird nicht viel erzählt. Da sind einige Fische, bestimmt sehr lecker. Also mal, wer kennt, also mal auf Kohlenfeuer gebratene Fische. Ah, das schmeckt lecker. Sehr, sehr gut. Da ist jetzt Fische und Brot. Ganz nüchtern und die Jungs können sich satt essen. Das ist nichts sowas von sich aus Bedeutendes. Aber der Kontext macht es bedeutend. Denn wir haben ja gesehen, die Jünger sind plötzlich auf ihren eigenen Weg gegangen. Sie haben Jesus seine Anweisungen ignoriert, ihn dort beim Berg zu warten. Sie gehen jetzt eigenwillig zum Fischen. Also Jesus ertappt sie jetzt auf einem Abweg. Und jetzt wird es wieder persönlich. Ich habe ja gesagt, du, ich, wir sind ein Teil dieser Truppe. Und wir sind immer wieder auf Abwegen. Das ist der Gang des Lebens, auch eines Christen. Und jetzt müssen wir sehen, wie Jesus reagiert. Weil so wird er auch mit uns reagieren, wenn wir uns ihm nähern. Ja, was ist, wenn Jesus uns auf unseren Abwegen findet? Was denkt er über uns? Wie denkt er? Hier sehen wir 2 kleine Punkte, aber wichtige Punkte. Zuerst einmal, die Jungs sind weg von dem vereinbarten Treffpunkt. Was passiert? Jesus sucht sie auf. Sie sind ihm nicht entwischt. Jesus sucht sie auf, kommt zu ihnen. Persönlich. In der Bibel lesen wir diese tröstlichen Worte. Sind wir untreu? Bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Wenn wir untreu sind, wenn wir auf Abwegen kommen, dieses Beispiel zeigt, Jesus kommt uns nahe. Er verlässt uns nicht. Und Wir sehen hier auch zum einen, wenn Jesus zu den Jüngern kommt, wenn er zu dir kommt, er kommt nicht, um dich zu richten. Nicht mit deinem gehobenen Zeigefinger, was habe ich dir gesagt, du sollst nicht und so weiter. Überhaupt nicht. Er kommt, um dir zu dienen und um dich zu retten. Das ist immer seine Intention. Und wie heißt es konkret? In diesem Fall, er bereitet ein Frühstück den Jungs. Ein super Frühstück, was die Jungs jetzt satt macht, ihnen wieder Kraft gibt. Und ermutigt, doch bei Jesus zu bleiben. Da ist warm am Feuer und da ist jemand, der um sie kümmert. Ein schönes Bild. Ich habe mir gedacht, vielleicht kurz sage ich, ich war als Jugendlicher, ich war 20 Jahre, ich lebte mit Bewusstsein vom 6., 7. Lebensjahr bis 26., dass ich Jesus brauche, um zu Gott zu kommen. Ich habe ja letzten Sonntag von einem Wunder erzählt, was mein Opa erlebte. Für mich war es damals selbstverständlich. Gott kann solche Wunder tun. Aber damals war es so, dieses Wunder hat mir nicht den Weg gezeigt, wie ich Jesus finde. Und es war voll schwierig für Jesus. Kein Mensch hätte mir mit seiner Evangelisation, mit seinen Worten mein Herz erreichen können. Denn ich konnte mich nicht annehmen. Und das ist eine der Hauptprobleme für uns Menschen. Wir fragen immer wieder, genüge ich so, wie ich bin? Bin ich liebenswert, so wie ich bin? Kann mich überhaupt jemand lieben, so wie ich bin? Und wenn dein eigenes Ich immer sagt, nein, du bist es nicht, dann ist es unheimlich schwierig, Worte von anderen zu nehmen. Aber Jesus hat mir ein Frühstück serviert, wo ich kapierte, er nimmt mich so an, wie ich bin. Obwohl ich mich selber nicht annehmen konnte, er hat mich angenommen. Und das ist für mich ein Riesenwunder. Und auch wenn du vielleicht von Abwegen zu Jesus kommst, passiert das Gleiche. Er urteilt dich nicht. Er rettet dich, er hilft dir, wieder auf den Weg zu kommen in seine Gemeinschaft. Wie kannst du dieses Frühstück mit Jesus genießen? Hier in der Gemeinde ist eine Möglichkeit, wenn du hier wirklich zu Jesus kommen möchtest, dein Herz ihm öffnen möchtest. Du suchst einen Menschen, der mit Jesus geht. Wir haben ja hier auch das Gesprächsdienst und zusammen mit dieser Person kannst du dann dein Herz öffnen. Das ist nicht schwer. Wir haben gehört, Jesus ist schon bei dir. Du musst ihn nicht irgendwo suchen, er ist schon da. Es reicht, das Herz zu öffnen. Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir, dass du uns Menschen gegenüber so voll Liebe bist. Danke dir dafür, dass du gekommen bist, um uns zu retten, nicht zu richten. Ich bitte für uns alle, dass wir unsere Herzen auch dann dir öffnen, wenn wir auf Abwegen geraten sind. Amen. Und wir machen das jetzt gleich weiter so, dass wir gemeinsam Vater unser beten. Und ich segne euch und dann hören wir zum Schluss noch ein Lied. Ich bitte euch, wenn möglich, aufzustehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so will ich uns unter den Segen Gottes stellen. Der Friede Gottes, der höher ist, als wir das jemals denken können, bewahre dich in Jesus, ziehe dich zu Jesus, jeden Tag, jede Zeit. Amen.